Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ich dich auch.
Da sind wir mal wieder, um unseren klassischen Satz hier zum Besten zu geben.
Ja, ja, ich wollte schon sagen, habe muss Papa.
Ach ja, wollen wir das Thema aufmachen? Nein.
Nein? Okay.
Naja, ich habe ein wenig gezuckt, wo ich gesehen habe, dass der Papst aus den Vereinigten Staaten von Amerika kam.
Ja, oh, da gab es auch schon wieder so viele Verschwörungstheorien.
Ja.
Also ich, klar, man muss auch wieder sagen, wenn man sagt, ja, hier Papst und Kirche und neutral und Politik und hat da nichts zu suchen. Auch die Kirche und auch gerade hier Papst etc., da war schon immer Politik mit im Spiel. Mhm. Ob das Konklave natürlich, man muss ja auch mal sagen, es ist ja jetzt der erste Papst aus Nordamerika, das war auch mal Zeit. Ja.
Ja.
Viele hatten ja vorher spekuliert, ob es ein schwarzer Papst werden wird.
Das wäre noch besser gewesen, nach meiner Meinung, um ein Zeichen zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Viele haben ja auch wieder spekuliert, ja, weil auch gerade weil es ja so schnell ging, es war der vierte Wahldurchgang. Mhm. Am vierten gab es ja dann das Ergebnis. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich hatte mit mehr Wahl oder mit mehr Durchgängen gerechnet. Ja. Oder Wahlgängen gerechnet. Ja. Aber ist ja gut so, schnell, ja. Gerade in der Vorberichterstattung, ja, hier und heute nicht und zweiter Wahl und dritter, ja, das wird noch einen Moment dauern. Weiß er auch, peng. fand ich schon ganz gut, ja. Da wurde auch gesagt, ja, eine politische Entscheidung. Man hat halt hier mit Amerika und der aktuellen Situation hat man halt jetzt einen amerikanischen Kardinal auf die Stelle gehoben. Würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben, aber da bin ich auch nicht tief genug im Thema drin und wer weiß, was im Konklave da hinter den Türen da gelaufen ist, keine Ahnung. Das Einzige, und da hatten wir kurz vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, der Papst scheint ja da auch nicht verlegen drum zu sein, der amerikanischen Regierung beziehungsweise dem Herrn Vance da ja auch mal eins einzuschenken, also von daher macht er zumindest mal zum Einstand her anscheinend einen guten Eindruck.
Ja, das hat mir doch recht gut gefallen. Das war ja doch ein ganz, ganz guter Auftritt, ja.
Von daher mal gucken, wie es weitergeht.
Ja.
Ansonsten, was man so gehört hat, wird er so anscheinend, oder er schlägt so in dieselbe Kerbe mit dem, was er vertritt, anscheinend wie Franziskus auch. Mhm. Von daher, da hat man sich ja auch ein bisschen mehr aktuelleres oder mehr Reformation dann eigentlich erhofft, aber muss man mal abwarten, was da noch kommt. Beim Francisco hat man ja auch mehr gedacht, es würde da vielleicht ein bisschen mehr Reform geben, ein bisschen mehr Modernisierung und Öffnen hin, ja, gerade was jetzt eventuell auch das Zölibat etc. betrifft, aber nach wie vor bin ich ja das ist noch zu früh für die Kirche, ja, aber
leider. Und ich glaube, dass der Franziskus es auch schwer hatte, gegen diese ganzen Strukturen anzukommen. Das liegt ja leider nicht in einer Hand.
Hat man auch wieder gesehen, ja. Genau, auch da wieder die Kirche ist ja nicht nur der Papst, beziehungsweise das, was man ja auch so in der eigenen Gemeinde mitkriegt. Da gibt es ja auch verschiedene Richtungen oder Strömungen und Gruppierungen ja auch innerhalb der katholischen Kirche. Von daher, ja. Okay, wir können uns jetzt mal auf die, ja, keine Ahnung, vielen Jahre hoffentlich mit ihm freuen.
Er ist relativ jung.
Wobei, ja, das ist auch wieder so ein Ding, ja, spricht man von relativ jung, aber wenn man guckt, was so das maximale Alter ist, für die teilnehmen dürfen am Konklave, ist das noch relativ jung, ja. Hm.
Ja, also im Verhältnis zu den anderen Päpsten ist er ja ein Jungspund, ist er ja ein Spring ins Feld, wie man so schön sagt.
Ja. Ja. Aber auch da wieder Disclaimer, ich bin kein Katholik. Also
ich auch nicht und ich kann mit der katholischen Kirche auch relativ wenig anfangen, muss ich gleich dazu sagen.
Ich kann generell, egal mit welcher Kirche,
gut,
wenig anfangen. Aber
ich bin jetzt nicht großartig gläubig, aber mit der Konfession an sich kann ich am allerwenigsten anfangen, also der katholischen Konfession, muss ich zugeben. Also
wobei ich sagen muss, damals, als es hieß, wir sind Papst, das hatte schon was.
Ja, du meinst den Ratzinger, den wir da hatten.
Ja, das hatte schon was, aber
Ich denke dann immer an den VW Golf, der sehr stark, sehr gut verkauft worden ist, wo der Vorbesitzer der Ratzinger gewesen ist. Ja, der Mann hat auch das Geschäft seines Lebens gemacht.
ja, gehört dazu.
Zu dem Zeitpunkt wusste er natürlich nicht, dass er mal Papst wird. Das wusste keiner, aber es war ein Lucky Shot.
Ja. Gut. So, aber genug dazu.
Genug dazu.
Würde ich sagen.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, bevor ich es vergesse.
Zum Papst?
Nee, der hat sich okay. ja noch nicht vorgestellt. Ich habe doch etwas negativ über mein Garagentor berichtet.
Ach so, ja.
Und ich habe absichtlich auch nicht die Marke genannt. Werde ich auch jetzt nicht tun. Ich werde nur sagen, welche Marke es nicht gewesen ist, weil sich die Marketingabteilung der Firma Hörmann bei mir gemeldet hat und hat gefragt, ob sie helfen können, weil sie gehen davon aus, dass es kein Hörmann-Garagentor ist. Und es ist kein Hörmann-Garagentor und sie würden sich darüber freuen, wenn ich das auch nochmal im Podcast erwähne, weil ganz viele gehen davon aus, dass es ein Hörmann-Garagentor ist, auch viele aus der Hörerschaft.
Wie kommen Sie denn da drauf?
Weil das so angeblich der Quasi-Standard ist. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Marken.
Ja, guck mal alleine, was ich hier habe.
Ja. Aber ich finde es gut, dass sich die Firma Hörmann gemeldet hat und dass sie helfen wollten. Aber bei einer Fremdmarke können sie auch nicht helfen. Logischerweise. Es sei denn, man wechselt das System. Wäre ich für empfänglich? Wir können ja einen kleinen Sponsorenvertrag machen. Aber nein, es ist leider kein Hörmann-Produkt in dem Fall. Aber beim nächsten Mal wird es sicherlich ein Hörmann-Produkt.
Ja, genau.
Gut, nein, aber die haben halt überlegt, ja, was können wir machen, was können wir tun, aber ja, können sie leider nicht. Ist ja auch mittlerweile repariert. Ersatzteil kosten 2,47 Euro. Gut, das dazu. So, in der letzten Folge haben wir über die Quartalszahlen gesprochen und da ist uns eine Kategorie ja ganz besonders aufgefallen, nämlich die Kategorie der Wearables und der Zubehörprodukte. Das fasst ja Apple immer zusammen. Und dazu passt jetzt ganz gut eine neue Markterhebung von Counterpoint Research. Die haben nämlich festgestellt, dass die weltweiten Verkaufszahlen der Apple Watch im Jahr 2024 um satte 19% zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr, also letztendlich 2023. Und das sind also die Erhebungen, die sie aus den Shipments herauslesen konnten. Die sie dementsprechend erhoben haben. Und das ist mittlerweile das zweite Jahr in Folge, dass die Verkaufszahlen so signifikant zurückgegangen sind. Im Jahre 2023, im Vergleich, wie gesagt, zu 22, waren es dann schon nur 10%. Und wie gesagt, 24 wurde der Höhepunkt erreicht. Begründung ist, es gibt zwei Begründungen, dass es immer noch keine aktualisierte Apple Watch SE gibt. Und die zweite Begründung, dass es dementsprechend die Innovationsdichte relativ gering ist und dass die Geräte zwar abgedatet werden, aber halt spärlich mit Innovationen versehen werden. Gut, sieht man ja auch an der Apple Watch Ultra 3, die wurde ja auch nur vom Farbdesign verändert, das Innenleben ist gleich. Das sieht man ja immer wieder, sieht man die letzten Jahre, dass die Apple Watches halt ganz, ganz, ganz spärlich aktualisiert worden sind. Ja, und wenn ich meinen Bekanntenkreis so anschaue, wie lange die auf in Anführungsstrichen alten Generationen herumreiten, wundert mich das natürlich nicht. Ja. Nur interessant halt, dass diese Markterhebung auch perfekt zu den Zahlen passt, die Apple uns da präsentiert
wir
hat.
Wir hatten ja auch schon drüber spekuliert.
Ja, klar.
Von daher passt schon. Wobei ich sagen muss, man sieht eine Apple Watch schon sehr oft. Klar, wie du schon auch gesagt hast, wie bei den iPhones ja auch, die Haltezeit ist halt entsprechend lang. Gerade weil ja auch nicht jedes Jahr irgendwo was wirklich Neues kommt. Aber auch da muss man sagen, wenn eine Smart Watch irgendwo getragen wird, egal ob Frau oder Mann, ist es dann doch sehr oft eine Apple Watch mittlerweile. Mhm.
Ja. Bietet sich auch an, wenn man ein iPhone hat, zum Beispiel.
Ja, wenn man nicht irgendwie speziell dann halt auch nicht unbedingt eine Uhr oder eine Apple Watch haben will, sondern vielleicht irgendwas mehr in diese Fitnessband, alle Band dann Richtung, also auch nicht jetzt Uhren von anderen Herstellern, egal wie sie heißen, ob das jetzt Suunto, Garmin oder wer auch immer dann ist. Aber ja, wie gesagt, Apple Watch sieht man eigentlich relativ häufig, ja.
So ist es. Naja gut, wir werden sehen, was dieses Jahr am Start sein wird, ob die...
Ja, hoffentlich eine vernünftige, ich wollte eben schon sagen, ich habe eben schon gedacht, ja, oh, Achtung, pass auf, dass dir nicht Samsung oder so rausrutscht, aber die, mein Gott, sie heißt ja auch Ultra, also von daher, die Apple Ultra ist ja die Ultra, also von daher.
Ist alles, also
eine Ultra 3, ja, eine vernünftige, eine wirklich
eine neue, Ultra 4.
Nee, sind wir bei der 4 schon?
Das wäre dann die 4. Die 3 haben wir ja schon.
Haben wir die 3? Mhm.
Nee, sorry, 2. Ja. Sorry, ich bin durcheinander. Ich bin in dem Game nicht so zu Hause. Sorry.
Aber
wie heißt es so schön, Unwissenheit schon vor Strafe nicht oder schützt vor Strafe
ja,
nicht.
Schützt vor Strafe nicht, ja.
Muss gleich der Elektroschock kommen nach der falschen Aussage. Nein, also, ja, hast schon recht, ja.
Da hoffen wir mal, dass da wirklich was an Update dann auch kommt.
Ja, ja, das hoffe ich auch.
Ja, aber da kommen sie auch, glaube ich, nicht drum rum.
Naja, das sagen wir so.
Ja, nachdem sie sich bei der 2 so ausgeruht haben, stellen wir vor, die machen jetzt wirklich nur eine neue Farbe wieder und verkaufen es noch ein Jahr lang als Ultra 3. Nee, das geht nicht.
Nein, da muss was kommen. Da muss was kommen. Zumindest im Ultra-Bereich muss was kommen. Bei der 10er könnte man ja noch ein wenig auf der Stelle treten. Also bei der 11er dann. Die 10er ist ja aktuell, das wäre dann die 11er. Da weiß ich ausnahmsweise mal die richtigen Generationen. Ich bin halt kein Apple Watch-Träger, das kommt davon. Gut. Lass uns nochmal über die Nachfolgegeneration vom iPhone 16e sprechen. Da gibt es im Moment zwei kleine Streitpunkte, in Anführungsstrichen, von zwei großen Medien. The Information geht davon aus, dass das iPhone 17e übersprungen wird und dass es erst ein iPhone 18e geben wird. Und Bloomberg geht davon aus, dass es noch keine Entscheidung gibt und noch keine finale Entscheidung geben wird, ob es ein 17e geben wird oder ob das 17e übersprungen wird, ob es dann halt direkt zum 18e gibt. Das sind also im Moment die zwei Aussagen, weil ich da so viel im Netz lese, habe ich das mal einfach ganz kurz zusammengefasst. Also das sind die zwei Diskussionspunkte oder die zwei Streitpunkte. Wie gesagt, The Information meint, es wird kein iPhone 17e geben und Bloomberg sagt, es gibt noch keine finale Entscheidung bei Apple. Wenn sie natürlich nach dem Muster verfahren wie bei den iPhone SE-Geräten, was ja letztendlich mehr oder weniger der Nachfolger ist, der 16E-Gerät, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass auch eine Generation ausgesessen wird. Wenn man davon ausgeht, dass es nicht der Nachfolger ist, könnte man sagen, es kommt immer wieder regelmäßig ein neues Gerät. Wir werden
ja, okay, sehen. Regelmäßig kann auch alle 3 Jahre sein.
Also jährlich ein neues Gerät. Hm. Dann gibt es noch was zu Nintendo. Da haben wir eigentlich zwei Themen. Das werde ich gleich mal vorziehen, das zweite Nintendo-Thema. Dann passt das thematisch besser da rein. Nintendo verklagt den Zubehörhersteller Genki oder Genki, wie sie auch heißen mögen. Da gab es ja so ein paar Leaks, speziell auch auf der, war das die in Las Vegas? Wie heißt denn die Ausstellung in Las Vegas? Die CES, genau, auf der CES haben sie jetzt Zubehörprodukte gezeigt und haben auch ein paar Dummies gezeigt, der angeblichen Switch 2. Und aufgrund dessen, dass sie halt aufgrund von Dummies ihre Zubehörprodukte präsentiert haben, ist ja dann auch Nintendo da irgendwie auf den Stand eingeritten mit ihren Anwälten und haben das den Stand zugemacht. Wir haben ja auch schon im Podcast darüber gesprochen. Und jetzt gibt es da eine saftige Klage und Nintendo möchte halt dementsprechend Schadensersatz haben, da sie, wie gesagt, Zubehörprodukte beworben haben. Gut, Nintendo ist ja nun kein Kind von Traurigkeit, die greifen ja gerne durch und lassen ihre Muskeln spielen. Genki oder Genki wehrt sich und sie gehen jetzt auf die Forderung nicht ein. Also es gibt da wohl einen Gerichtsstreit und da wird man sehen, wie das ausgehen wird. Tja, spannend. Man legt sich auch nicht mit Nintendo an.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Zumal die verklagen ja auch alles, was nicht bis drei auf den Bäumen ist. Also Nintendo kennt da keinen Spaß. So, dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zu dem Chip, der dort verbaut ist, in der Switch 2. Da ist in China wohl etwas vom LKW gefallen, in Anführungsstrichen. Also ein paar Switch 2-Geräte. Es gibt zwei Aussagen. Die einen sagen, es ist quasi Elektroschrott, den sie da aufgegabelt haben. Und die anderen sagen, es sind Vorserienmodelle. Wie auch immer, auch wenn es Elektroschrott ist, sieht man halt Platinen, die dementsprechend aus einer Nintendo Switch 2 gekommen sind. Und man sieht halt, dass es ein angepasster, modifizierter Nvidia Tegra T239 ist. Und der hat eine 8-Core ARM Cortex A78C SoC oder ein SoC und hat beruht mehr oder weniger auf der Ampere-Architektur, entspricht einer RTX 30. Das ist ja letztendlich eine RTX 30, ist ja schon ein bisschen kalter Kaffee. Ich sag mal, im High-End-Spielebereich ist das schon alter Scheiß. Und Arbeitsspeicher ist 2x6 GB DDR5-Speicher von Hynix. Und die Leistung, munkelt man, und man könnte die Vergleiche ziehen, entspricht ungefähr einer GeForce GTX 1050 Ti im gekoppelten, also im Dock-Modus. Und im Handheld-Modus würde das ungefähr einer GeForce GTX 750 Ti entsprechen.
Und was soll dann dieses RTX 30?
RTX 30 ist ja dann, was ist denn das? 30 ist dann die 3090-Serie, würde das dann sein, oder?
Die 30er-Serie, aber die ist ja von der Leistung her nicht wie eine 1050. Also von daher, da irgendwo beißt ja, sich da ein bisschen die...
Das ist die Aussage, was ich rausgelesen habe. Sie sagen ja nur, dass es die Ampere-Architektur ist. Das heißt ja nicht, dass sie auch das Volle aus dieser Ampere-Architektur rausholen.
Ja, gerade im Handheld-Bereich, klar. Nur das, was wir bis jetzt gesehen haben, auch gerade im Handheld-Modus, beziehungsweise was sie ja gezeigt haben, dann gedockt am Fernseher, würde ich sagen, das ist mehr als eine 1050.
Das ist das, was ich da...
Ich habe früher in meinem allerersten Gaming-PC mal eine 1080 Ti gehabt. Und das...
Das ist das, was ich halt rausgelesen habe aus dem Bericht. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Klang mir auch ein bisschen schwach. Oder die Vergleiche klangen auch ein wenig schwach. Man muss natürlich davon ausgehen, wenn man jetzt diese Ampere-Architektur in so eine mobile Konsole einsetzt, dass man da leistungstechnisch ein paar Abstriche machen muss. Aber dass die so stark sind, kann ich mir nicht vorstellen, nein.
Ja, vor allem eine 57, das, also irgendwo ist da, glaube ich, der Wurm drin.
Ja.
Ich gehe fest, also, was heißt, also von dem, was man bis jetzt gesehen hat, gehe ich da auf jeden Fall von mehr Leistung aus. Mhm. Dass das, wie gesagt, keine aktuelle 40er,
nein,
schon gar keine 50er-Serie ist, okay. Nein. 30er würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf eine 3080 Ti oder so abschätzen oder einschätzen, dass es diese Leistung ist. Aber da geht auf jeden Fall mehr als eine 57, ja, mobil. Da geht mehr.
Wird man dann ja sehen, wenn die finalen Produkte draußen sind und wenn man dann halt das Ding benchmarken kann in irgendeiner Weise. Ne? Das wird man sehen. Weil GTX 7050 ist ja nun wirklich kalter Kaffee.
Der ist schon ganz...
Ja.
Aber ich erinnere mich immer noch gerne an meine 1080 Ti zurück. Also es war schon eine sehr, sehr, sehr feine Grafikkarte, die auch sehr, sehr lange im Prinzip ihre Leistung oder zu den leistungsstarken Karten gezählt hat. Auch wenn du dann später die Raytracing-Geschichten dann hattest, die 1080 war schon, oder wenn man da nicht unbedingt Raytracing haben wollte, war das schon sehr lange, ja, eine sehr schöne Karte.
Ich bin gespannt. Ja,
selbst heute mit einer 3080 Ti kannst du auch noch sehr viel. Das ist immer noch eine gute Karte. Ja. Also da braucht man nicht unbedingt, gerade wenn man mal guckt, was reine Power und kein DLSS und sowas betrifft, die aktuellen 50er, da, ach mein Gott, dann komm, aber...
Naja, die 50er sind ja auch derartig verknappt im Moment, also von daher...
Ja, das, mein Gott, das waren sie ja eigentlich schon die letzten Generationen schon. Mhm. Immer. Mhm.
So ist es. Gut, dann lass uns nochmal wieder den Bogen zu Apple schließen oder zurückkommen. Da gibt es von The Information einen sehr, sehr interessanten Bericht, dass Apple angeblich die Produktstarts und die Produktveröffentlichungen ihrer iPhones verändern möchte. Hat damit zu tun, dass ja das iPhone Foldable kurz vor der Tür steht, mehr oder weniger. Also 2026 soll es ja angeblich kommen. Und auch ab 2026 soll es im Endeffekt im Herbst eine Präsentation geben. Da sollen dann die Pro-Geräte vorgestellt werden, also das Pro und das Pro Max-Gerät inklusive des Foldable-Gerätes. Und im Frühjahr sollen dann die Standardgeräte vorgestellt werden, also das normale iPhone inklusive dann im jährlich erscheinenden Zyklus das E-Gerät. Das soll angeblich deswegen passieren, dass man die Produktionsstrukturen besser ausnutzt oder gleichmäßiger ausnutzen kann und dass es da keine Probleme in der Produktion gibt. Und dass man natürlich auch die Umsätze eventuell dann gleichmäßiger auf das Jahr verteilt.
Ja, die Frage ist, inwieweit das halt gerade unter dem aktuellen Gesichtspunkt mit den ganzen Zöllen, ja, inwieweit das dann noch aktuell ist, beziehungsweise da noch Einfluss haben kann auf diese Geschichte. Mhm. Mit einem gestaffelten Release, ja. Da muss man mal abwarten, wie sich das noch entwickelt, vor allem, was sich da eventuell in den nächsten Monaten noch ändert und welchen Einfluss das dann generell, ja, also nicht nur auf Apple dann hat, sondern generell auf alles oder auf andere Hersteller auch, die ja in dem Smartphone-Bereich oder generell in diesem Technikbereich unterwegs sind, ja.
Würde sich natürlich anbieten, dass man das staffelt, dass man den Herbst quasi zum Pro-Release nimmt für die Pro-Geräte, wo ja eindeutig auch das Foldable zuzählen wird und dass man den Frühjahr dann für die Brot- und Buttergeräte nimmt.
Ja, die Frage ist ja auch, wie kannst du das oder mit welchen Mengen rechnest du halt von welchen Geräten zum Release und was kannst du dann zum Beispiel alles in Indien produzieren für den amerikanischen Markt? Mhm. Das ist halt das, was ja auch zuletzt Apple gesagt hat, sie werden halt versuchen, alles aus Indien halt für den amerikanischen Markt zu nehmen. Mhm. Wobei, inwieweit das ausreicht, ist halt die Frage. Ja? Mhm. Wie können sie da die Produktion halt entsprechend noch hochfahren, damit das einigermaßen passt? Ansonsten müssen sie ja wieder mit China auffüllen, höhere Zölle, ja, etc. Dann ja das nächste Thema wieder, inwieweit werden halt die Preise im Rest der Welt halt steigen, um das eventuell querfinanzieren zu können. Deswegen, nur weil wir ja nicht direkt von den Zöllen betroffen sind, heißt das ja nicht, dass über, wie gesagt, solche Geschichten, dann erhöhen wir mal im Rest oder in Europa mal die Preise, anstatt um nötigerweise vielleicht 20, 30 Euro, was ja dann im Handel wahrscheinlich 100 Euro wären, machen wir mal 150, 200 Euro draus, ja, um dann das, was wir da mehr haben, eventuell halt in Staaten dann oder fangen zu können, was halt chinesische Zölle zum Beispiel trifft, wenn wir dann nochmal eine Million Geräte aus China nach USA schippern müssen. Ich habe ja auch immer gesagt, uns trifft es nicht, aber man hat ja auch andere Hersteller schon beziehungsweise die Gerüchte gehört, warum bei anderen teilweise ja dann auch schon Preise steigen, um halt solche Sachen zu machen, wie diese angesprochene Querfinanzierung. Mhm. Also, ja, scheiße alles. Ist einfach scheiße.
Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
Scheiße.
Ja, genau. Das ist so, ja.
Ja.
Also ja. Aber ich meine, Samsung macht es ja ähnlich. Samsung stellt ja auch unterschiedlich vor, einmal im Frühjahr und einmal halt im Herbst. Mhm. Die machen das ja genauso, letztendlich. Ja, wird man sehen, ob dann auch wirklich 2026 das Foldable kommt. Heute habe ich dann einen Bericht gelesen über neue Display-Technik, in Anführungsstrichen. Es sind noch ein paar neue Informationen rausgekommen zu dem Display. Im Endeffekt nicht viel mehr als das, was wir schon wissen. hochwertiges Scharnier, fast kein Hubbel mehr. Amphenol ist soll weiterhin der Lieferant sein. Das wird sich wohl auch dann bewahrheiten, nehme ich mal an, weil wenn aus allen Richtungen heraus schießt das Amphenol der Lieferant für das Scharnier sein wird, dann wird es auch so sein. Aber Samsung wird da wohl eine große Rolle spielen, weil angeblich soll das ganze Display im Vergleich zu den Standard-Foldable-Displays 19% dünner werden. Da bin ich gespannt. Was sich natürlich dann auch auf die Dicke des Gerätes an sich auswirken wird. Logischerweise. Da bin ich echt gespannt, ob das wirklich dann...
Hoffen wir es mal, weil klebt mal zwei aktuelle iPhones aufeinander. Das willst du ja doch nicht in die Hosentasche stecken. Ja.
Nein, klar. Bloß mich wundert es, dass wirklich dann Samsung wohl maßgeblich, wenn diese Gerüchte sich bewahrheiten, das bessere Display in die iPhones liefert und ihre eigenen, naja gut, wer weiß, wie weit sie dann mit ihren Geräten sind. Ganz muss man dann ja auch erstmal sehen. Hm. In der nächsten Fold-Generation von Samsung. Ah ja gut, es bleibt spannend. Ich bin auch wirklich gespannt, was Apple da zeigen wird, ob da auch wirklich was kommt oder ob das letztendlich nur alles heiße Luft ist. Hast du das Interview von Eddie Q mitbekommen, was er gegeben hat?
Thema?
Ich habe heute auch nur die Überschrift gelesen. Also angeblich hat er sich in dem Interview so geäußert, dass 2035 das iPhone keine großartige Rolle mehr spielen wird, dass man da komplett eine neue Geräteart haben werden wird und das iPhone jetzt nicht mehr das Personal Device ist, dass es da was ganz anderes sein wird und dass das iPhone dann keine großartige Rolle mehr spielt. Bin ich gespannt.
Ja, mein Gott, man muss mal gucken, das sind noch 10 Jahre. Also bis dahin fließt viel Wasser den Bach runter, wie man so schön sagt. Und nicht nur Apple, sondern generell einige Brancheninsider haben ja auch schon gesagt, die kommende Technik, die das Smartphone ja ablösen kann, wäre Augmented Reality. Die Frage ist halt, reichen 10 Jahre aus, um einen Stand zu erreichen, der dann wirklich dieses Sci-Fi oder was wir halt aus Filmen halt kennen, dann wirklich möglich macht.
Ja.
Weil, wenn wir uns mal den aktuellen Stand angucken,
bedarf das noch
sehr, sehr viel Entwicklung.
So ist es.
Ja, und vor allem technologische Sprünge nach vorne, um das halt umsetzen zu können. Egal, was wir da vereinzelt schon gesehen haben, und es gibt ja hier zwei Display-Hersteller, die da auch wieder jetzt Sachen angekündigt haben in Bezug auf Display und transparente Displays, wo man ja auch schon Gerüchte gehört hat, beziehungsweise ja, wo gesagt wurde, da wird an Prototypen gearbeitet, indem man Brillengläser halt oder diese Displays halt in ein Brillenglas bringt. Mhm. Nur die Technik hinten dran, ja, dann hast du hier so einen Schuhkarton noch irgendwo sitzen, ja, wo die restliche Technik beziehungsweise der Akku verbaut ist. Und das muss halt alles Hand in Hand gehen, dass wirklich auch eine Größe erreicht wird.
Ja.
Und die nächste Problematik, da haben wir auch schon in einigen Podcasts drüber gesprochen, je kleiner und unauffälliger die Technik wird, ich sage ja immer, dieser Creepy-Faktor, der dabei ist, oder dieses Glasshole, wie wir es ja damals bei Google Glass hatten.
Ja.
Das ist ein Problem, mit dem müssen wir uns definitiv in Bezug darauf halt mehr beschäftigen. Und nicht nur dieses unter den Rock, ja, was man ja früher mit den Smartphones ja immer so hatte, unter dem Rock fotografieren,
ja.
Dieses unauffällige Kamera immer dabei haben, hast du da ja die mit all dem, was du halt hinten dran, gerade an AI-Technik, in Anführungszeichen, auch wieder machen kannst, die Schritte nicht unbedingt, wie gesagt, dieses heimliche Filmen oder Fotografieren, sondern gerade in Bezug auf Gesichtserkennung und was ist über Facebook zum Beispiel ja öffentlich für jeden zugänglich. Welche Programme oder Möglichkeiten wird es geben, dass du dann auf deiner Brille durch die Stadt gehst und wie gesagt, zu jedem die Daten, die halt frei auf Facebook zum Beispiel verfügbar sind, dann abrufen kannst oder angezeigt bekommst, ja. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, die finde ich auch schon wieder die machen mir dann wie schon wieder Bauchschmerzen. Weil, aber das sind halt so Sachen, da sind in erster Linie halt die Entwickler gefordert. Aber wir wissen ja auch, ja, was geht, wird halt ja auch gerne gemacht.
Ja,
ja, und das hört man ja auch gerade hier von OpenAI und immer wieder, ja, wir müssen vorne weg und wir müssen und wollen, ja, und die Nachfrage ist da, alle von mir nicht, ja, das muss ich auch wieder sagen, ich brauche sowas nicht, aber ja, die Frage ist halt wieder, oder da die Problematik, die sich da halt wieder stellt, ja, nur weil es gemacht werden kann, wird es wahrscheinlich ja auch gemacht, und dann ist halt wieder die Frage, wo muss regulierend eingegriffen werden. Und dann ist halt wieder die Frage, ist dann vielleicht nicht das Kind sogar schon wieder in den Brunnen gefallen? Klar ist da wieder viel Schwarzmalerei von meiner Seite aus mit drin, aber die Gedanken muss man sich halt früh genug im Vorfeld machen, bevor das Kind halt im Brunnen liegt. Ja.
Das Problem, was natürlich aber auch noch dazu kommt, natürlich, das habe ich auch immer gesagt, großartige Technologien müssen auch einhergehen mit einem Höchstmaß an Verantwortung, ganz klar. Bloß wenn du an den Regulierungsstellen solche Vollpfosten wie dem Trump sitzen hast oder Konsorten oder seine Gefolgschaft sitzen hast, dann wird natürlich falsch reguliert oder höchstwahrscheinlich falsch reguliert und geht das in eine ganz andere Richtung. Das kommt natürlich auch noch dazu. Du musst die richtigen Leute sitzen haben mit gesundem Menschenverstand.
Ja, die Frage ist ja da wieder, gerade in Amerika wird ja wahrscheinlich eher gesagt, wir wollen so wenig wie möglich regulieren.
Richtig. Bloß wenn das bisschen, was sie regulieren wollen, dann auch noch falsch reguliert wird oder in eine ganz andere Richtung geht, dann haben wir ein Problem.
Ja, ja. Der Ansatz da ist natürlich wieder derjenige, und das ist ja auch mit so einem Silicon Valley-Thema, du willst natürlich Innovation haben und fördern und Entwicklungen haben. Und wie gesagt, jede Regulierung, die du halt im Vorfeld hast oder Framework, den du da machst, würde da natürlich irgendwo vielleicht auch innovationshemmend wirken. Und das ist ja gerade eine Sache, die eigentlich die Staaten so nicht haben wollen.
Ja.
Das ist ja auch die Kritik, die du ja immer wieder hörst von einigen Startups, auch hier gerade in Deutschland oder auch EU-weit, dass durch die ganzen Regularien, die du hier halt hast, es halt sehr schwierig ist oder das halt ein Grund ist, warum viele halt in die Staaten gehen, weil es da einfacher ist beziehungsweise weniger reguliert ist. Und wo ja immer gesagt wird, du wirst hier oder würdest du heute versuchen, sowas zum Beispiel wie YouTube oder so hier in Europa zu machen, ginge gar nicht, ja.
Ja, das Problem ist halt, das gesunde Mittelmaß zu finden zwischen absoluter Überregulierung und zwischen einer Nichtregulierung. Und das ist halt das Problem, das Mittelmaß zu finden. In vielen Bereichen sind wir in Deutschland etwas überreguliert. Jetzt mal abgesehen von der Technologie, sondern auch von bürokratischen Vorgängen, die einfach bei uns sehr viel Dokumentationspflicht mit sich bringen und so weiter und so fort. Aber ja, der Mittelweg, ne, das ist das Problem. Der Mittelweg, wie so oft im Leben.
Ja, die Frage, na nicht Problem, aber die Frage ist halt, würde selbst ein Mittelweg oder wie stark behindert selbst ein Mittelweg Innovation in dem Bereich? Das ist halt die Frage, ja.
Ja, aber gerade.
Weil so gerade dieser Ansatz, den man ja eigentlich da eher verfolgt mit dem Break it, fix later, ja, das funktioniert halt nicht, ja.
Das mag vielleicht in einigen Bereichen funktionieren, aber gerade solche Sachen wie KI, die kannst du nicht frei von der Leine lassen.
Ja, das ist ja, ja wieder so das andere Thema. Ja.
Ja. Also, gar nicht so einfach.
Nee, dafür gibt es andere Gehaltsklassen und Leute, die dafür besser geeignet sind, ja, das zu beurteilen bzw. da dran zu arbeiten. Nur müssen wir auch mal gucken, ja, die Mühlen mahlen halt langsam.
Ja, richtig. Ja. Ich meine, ich bin ja auch für Bürokratieabbau, aber mit Maß und Besonnenheit. Du kannst nicht alles abreißen. Ja, vor allem
an den richtigen Stellen, genau.
Und du kannst nicht so radikal sein wie der bekloppte Elon, der da alles runterreißt und Strukturen einreißt. Und genauso sehe ich das auch, kann man das nicht in Deutschland machen. Du musst da mit Maß und Besonnenheit rangehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, Gott bewahre, so einen Idioten wie Frank Thelen dran lassen würdest, der größte Speichellecker von Elon Musk ist und ihn ja nacheifert und am liebsten das auch bei uns umsetzen würde. So, ich hoffe nur und ich bete zu Gott, dass dieser Mensch nicht in eine beratende Tätigkeit für unsere digitalen Infrastrukturen kommt. Das wäre der Untergang unserer digitalen Infrastruktur. Der Junge ist genauso oder ansatzweise genauso bekloppt wie Elon Musk. So. Also, heute habe ich es mir mit jedem verscherzt, aber
ja. Nicht mit jedem, aber mit dem einen oder anderen.
Ja, ja, aber wer sich das guckt, ja, ganz schlimm. Ja.
Sollen wir eine kleine Pause machen?
Nein, Grüße gehen raus. Also. Ja. Heute ist Angry Friday bei mir oder so, ja.
Das könnte auch sein, ja.
Ja. Gut, lass uns über das nächste Aufregerthema sprechen. Der aktuelle, der aktuelle Pixel-Werbespot von Google bezieht sich darauf, dass Apple ja sich bei Google gerne inspirieren lässt. Und was ich ganz interessant finde, Google geht darauf ein, dass das iPhone 17, was ja kommen wird früher oder später, im Herbst nehmen wir mal an, sich kameratechnisch, also von der Kameradarreichungsform, vom Kamerabump, am Google Pixel orientieren wird. Sie gehen auf Gerüchte ein, die noch gar nicht hundertprozentig bestätigt sind. Das finde ich ja so interessant. Sie gehen noch nicht mal auf finale Informationen ein, sondern sie greifen schon auf die Gerüchteküche hinzu und das verbauen sie in ihrem Werbespot. Das finde ich ganz lustig.
Ja, generell, mein Gott, wenn man mal guckt, wie sehr sich generell alle Smartphone-Hersteller bei allen im Prinzip bedienen, beziehungsweise wenn man wirklich mal das iPhone als Ur-Smartphone mal betrachten, von der heutigen Form. Mhm. Wir hatten schon andere Smartphones, ja, andere Plattformen, aber von der Form, wie wir das iPhone heute haben, wie das erste iPhone war, was es zu diesem Zeitpunkt an Geräten von der Konkurrenz gab, wie ja auch das erste Google Phone ausgesehen hat, wie es sich verändert hat und gerade auch welche Sprünge in der Entwicklung Android gemacht hat. Da hat schon immer jeder bei jedem irgendwo abgeguckt, beziehungsweise sich orientiert oder Ideen geholt. Ich glaube, wir sollten da mittlerweile eigentlich drüber hinaus sein, über solche Situationen, ja, wo ja hier wird klaut einer beim anderen. Das wäre so, wie gesagt, gerade mit Android, gerade auch mit Samsung etc., da sollte man eigentlich drüber stehen mittlerweile.
Ja.
Kann man machen, wie gesagt, die Gerüchte sind da, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, aber auch da wieder, genauso wie sich Smartphones generell vom Design her sehr angenähert haben, ist auch der Kamerabump ein Ding, wo es diverse Lösungen gibt. Und man mag da zum selben Schluss kommen oder zu einem selben Design finden, aber das, mein Gott, das hatten wir jetzt generell ja bei diversen Herstellern, also von daher da jetzt so ein Fass aufzumachen
und ja,
vor allem ohne, dass das 17 überhaupt schon da ist.
Das ist ja das, was mich irritiert hat. Sie beziehen sich quasi auf Dinge aus der Gerüchteküche. Hm. Ich würde mich jetzt kaputt lachen, wenn das finale Design vom 17 SE komplett anders aussehen wird. Oder aussehen, ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Gerüchte sind ja so verdichtet und kommen aus so vielen verschiedenen Kanälen, dass man mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass es so aussieht. Aber es wäre natürlich grandios, wenn das Gerät ganz anders aussieht. Ja, wird sich wahrscheinlich keiner mehr an diesen Werbespot erinnern und das wird sich versenden, ja, okay,
das wird Google einem nochmal aufs Brot schmieren. Also das da kann man von ausgehen, ja. Aber wie gesagt, dass man das vor allem, wenn sie das gemacht hätten, wie Samsung ja zum Release oder so mit dem einen oder anderen Samsung-Werbespot, das, okay, da hätte das auch zeitlich vielleicht ein bisschen besser gepasst. Oder Samsung hat ja auch schon, ja, hallo Apple, willkommen im Club und so ein Kram. Wenn Google dann zum Release vom iPhone einen Spot geschaltet hätte, wo sie dann Bezug drauf nehmen und gesagt hätten, bei uns war es schon immer so, oder schön, dass ihr jetzt auch zu dem Design gefunden habt oder keine Ahnung was, ja. Okay, ja, dann hättest du das nochmal schön da rausgehauen, aber so weit im Voraus. Ich weiß nicht, ja.
Ja, naja, gut. Ich weiß auch nicht, ob Google sowas nötig hat. Ich finde das immer so ein bisschen stillos, aber okay. Apple ist sich auch nicht so schade, immer noch Android in gewissen Dingen auf der Keynote anzuführen und da Parallelen zu ziehen und auch Benchmarking-Ergebnisse auf Intel, also jetzt im macOS-Bereich oder im MacBook-Bereich oder immer noch anzuführen. Ja, weiß ich nicht, muss ja nicht sein.
Also gerade auch, wie gesagt, mit den Vergleichen, die man teilweise von Apple auch sieht, braucht man sich nicht wundern, wenn der Wettbewerb dann auch drauf eingeht.
Ja, ja klar. Das eine bringt das andere mit sich. Und
ich hätte halt wahrscheinlich vom Zeitpunkt her mir einen anderen ausgesucht, weil zum Release so ein Spot hätte noch mal was anderes ausgemacht als jetzt halt. Mhm. Aber ja, bin auch vielleicht nur ich dann.
Ja, mein Gott, wir denken sowieso manchmal etwas anders. Ja, es ist so. Ja. Mein Gott. Wir sind halt nicht massenkompatibel. Hm. Also ich nicht.
Nee?
Nee, also da bin ich fest von überzeugt. Hm. Gut. Das sieht ja danach aus, dass das heute wahrscheinlich eine sehr kurze Sendung werden wird.
Wir sind noch nicht am Ende, oder?
Haben wir noch irgendwas? Also ein Gadget habe ich nicht.
Du hast kein Gadget? Oh, siehst du, ich hätte gedacht, du hättest noch ein Gadget.
Nein, habe ich da noch was drin stehen lassen, was da gar nicht reingehört? Nein.
Aber, apropos, wir haben kein Gadget. Wir haben doch immer mal wieder über Monitore gesprochen. Und
das werden wir auch in Zukunft noch tun, ja.
Naja, 32 Zoll, weil ich hatte nämlich jetzt die Gelegenheit, mir mal einen 32 Zoll Monitor anzugucken. Mhm. Und musste zweimal nachfragen, ob das auch wirklich ein 32er ist.
Erschien er jetzt zu groß oder zu klein?
Nein, zu klein. Der erschien mir zu klein, gerade im Vergleich, wenn ich mal gucke zu dem Yama, den ich habe, den 28 Zoll 4K-Monitor. Okay, da muss man auch sagen, das Gehäuse ist relativ groß. Die Bildschirmränder sind da, der ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Bildschirmränder sind da auch ein bisschen größer. Und heutzutage hast du da ja eigentlich hier so ein, ja, rahmenloses, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du hast wesentlich dünnere Displayränder. Und ich habe das dann mir von den Maßen her nochmal von dem Datenblatt angeguckt zu dem Yama und ich so, ey, what the fuck, das ist ja ungefähr der Effekt, den ich damals hatte zwischen meinem jetzigen Fernseher und dem Plasma damals, wo ich auch gesagt habe, der ist von der Größe her nicht viel größer als mein alter Plasma, aber die Ränder beim Plasma waren ja fast armbreit. Ja, und das hast du ja bei dem Fernseher auch nicht mehr, bei dem OLED. Und so ähnlich war das beim 32er. Der war von den Dimensionen her nicht viel größer als jetzt der Yama, aber du hast da, wie gesagt, fast nur Display. Und das ist schon nice. Aber da habe ich auch gedacht, da würden eigentlich auch zwei 32er auf dem Schreibtisch passen. Und ist so, okay, weil ich noch gesagt habe, so 32 reichen ja aus. Aber wie gesagt, wenn das wirklich fast nur Display ist, was du da hast, gerade je nachdem, was für ein Gerät du vorher hattest, trägt das noch nicht mal so viel mehr auf, was jetzt, wie gesagt, die Größe betrifft von dem Gehäuse. Aber du hast da natürlich schon wesentlich mehr Display. Und je nach, was du halt an Panel drin hast, dass der Yama ist ja noch ein VA-Panel. Wenn du da jetzt mal guckst hier, oder wenn es sogar ein OLED ist, das ist natürlich dann schon, gerade was die Bildqualität betrifft, und gerade das Schwarz, ja, wir kennen es ja von unseren OLED-Fernsehern, ja, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, vom Platz her.
Na, der Jammer ist ja auch schon.
Auf zwei 32er passen.
Der Jammer ist ja bestimmt auch schon vier Jahre alt oder
ja,
so.
Ja, der ist auch jetzt ein bisschen. Ja, ja klar, ja. Auch da kriegst du.
Und die Entwicklung geht weiter.
Technik. Ja. Ja, ja.
Also ich glaube, wenn du jetzt einen ganz aktuellen Jammer dir da hinstellen würdest, dann wäre das auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, ja. Aber wie gesagt, mir ging es ja im Prinzip eigentlich schon mal nicht jetzt um die Display-Technik oder die Qualität, sondern allein um die Größe von dem Display. Und da war hat jetzt der 32er noch nicht mal oder ist nicht so übertrieben größer oder groß wie jetzt im Vergleich halt der Yamaha, weil halt, wie gesagt, das Gehäuse da natürlich auch schon eine andere Hausnummer ist bei denen, ja. Aber schon nice. Und wie gesagt, macht einen sehr guten Eindruck. Also würde ich mir hier hinstellen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Aber ja. Nee, weil wir noch drüber, wie gesagt, drüber gesprochen haben, und ja, und 32 Zoll und vielleicht auch ein 30er, und dann wird es eigentlich einer tun, aber ja, ist jetzt nicht so übertrieben groß, 32, ja.
Ja. Mhm.
Klar, wenn du so einen kleinen, kompakten 27 Zoller hast, der sowieso schon keine Bildschirmränder hat, dann trägt der 32er auch auf. Aber es ist halt immer die Frage, wo kommst du dann her? Ja, aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was ich jetzt hier hatte, ist das jetzt nicht übertrieben groß, ne?
Ja.
Klar, nochmal zwei Stück auf dem Schreibtisch, ist dann eine ganz andere Hausnummer, aber das ist schon nice.
Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, fast 7 Stunden an einem Pro Display XDR arbeiten dürfen.
Oh, okay.
Oder müssen, nice. Wie auch immer. Ich wollte gar nicht mehr weggehen. Und das ist ja auch schon altes Zeug.
Einmal,
ne?
Einmal zum Mitnehmen, bitte.
Ja, ja, das ist ja auch schon alter Kaffee, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber 6K und das in dieser Qualität, das ist schon sehr ist schon beeindruckend. Nice, ja. Ja. Und das Ding ist ja nun auch, glaube ich, 4-5 Jahre alt. Und da, was sie damals da rausgehauen haben, das war schon grandios, ja. Kostet natürlich auch utopisch viel. Selbst leider noch im Gebrauchtbereich nichts für meinen Geldbeutel.
Aber trotzdem ein nices Display, ja.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, selbst gebraucht noch zu teuer. Und ich glaube auch nicht, dass ich mir das gebraucht kaufen würde, weil es bezieht sich ja auch, das Ding hat 90 Hertz und ist ein bisschen defizitär unterwegs in vielen Bereichen. Da muss der Preis schon so gut sein.
Defizitär in vielen Bereichen?
Naja.
Also für das, was es machen soll?
Ja, also es ist.
Das ist kein okay, ja. Du meinst wahrscheinlich auch wieder Bildwiederholung. Also
ja, genau, 90 Hertz und, so, Hertz ja. Und ja, Konnektivität, logischerweise, ist jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand, Thunderbolt-technisch gesehen. Gab ja damals auch keinen neueren Thunderbolt-Standard, keine eingebauten Lautsprecher. Gut, ist wahrscheinlich bei den Profis auch uninteressant, weil es ein Profi-Display ist. Da muss der Preis schon gebraucht so gut sein, dass ich nicht Nein sagen könnte. Sagen wir es mal so. Aber für mich wäre jetzt ein Studio-Display optimaler als jetzt das Display. Für meine Anwendungsfälle.
Haben wir noch mal was von dem anderen Display gehört?
Von LG, dieses Konkurrenzprodukt? Nein, da habe ich heute auch drüber nachgedacht.
Nichts mehr,
Ich habe heute eine Pressemitteilung von LG bekommen für ein ganz anderes Ding und habe gedacht, oh, jetzt kriegen wir vielleicht eine Information. Nein, leider nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung.
Weil das ist ja zumindest mal teilweise optisch auch nochmal die richtige Richtung im Prinzip. Auch wenn halt mit Rückseite und so und Kunststoff wieder ein anderes Thema. Aber zumindest mal macht es ja so einen sehr guten Eindruck. Nur seit der Vorstellung ist da eigentlich auch Funkstille, ne?
Richtig, ja. Ich weiß, dass ein Werbepartner von uns zum Jahresende was plant, und es ist nicht IAMA, und dann kann man sich halt ausrechnen, welcher Werbepartner das sein wird. Die planen ein ähnliches Produkt. Da bin ich gespannt. Mehr kann ich nicht sagen und mehr weiß ich auch gar nicht, auch wenn ich es dürfte, ich weiß halt gar nicht mehr. Aber die wollen zum Jahresende da was Ähnliches rausbringen. Und die machen halt keine großen Vorankündigungen, die legen dann das Ei und dann lassen sie das Ei aus dem Sack. Klingt jetzt vielleicht auch doof, aber die sagen erst dann Bescheid, wenn es soweit ist, sagen wir es mal so. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja.
Ja, so ist das.
Ja. Hier noch eine kleine andere Anekdote. Isofix sagt dir jetzt wahrscheinlich was, ne?
Babysitzhalterung.
Genau, ja, die Möglichkeit, die ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt, die Technik. Ich hatte heute von einem Kunden eine Anfrage, er hat ja hier die und die Halterung fürs Auto mit Isofix und er hätte sich jetzt ein neues Auto gekauft und es hätte kein Isofix. Und dann habe ich auch nur zuerst gedacht, dann ist es kein neues Auto. Und dann ist es vor allem auch schon ein paar Jahre alt, weil Isofix haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre.
Vielleicht ein neuer Gebrauchter, also ungefähr, ja.
Das ist ein alter Gebrauchter. Ja. Also das ist auch kein neuer Gebrauchter, das ist ein alter Gebrauchter, ja. Und ich so, ja, der Verkäufer hätte gesagt, da gibt es eine Möglichkeit. Und ich so, nee, du kannst höchstens mal gucken, ob du die Möglichkeit hast, nochmal nachzurüsten, aber.
Ja, du.
Ist ja eigentlich auch eher weniger der Fall, ja. Es gibt, das hat mich auch gewundert, es gibt Autohersteller, die es anbieten für den Beifahrersitz zum Nachrüsten. Aber da bin ich ja auch nicht so der Freund von. Aber wenn man es haben will, beziehungsweise Hersteller haben ja mittlerweile auch serienmäßig teilweise Isofix auf dem Beifahrersitz. Ja, kann man machen, aber.
Boah. Ja, mein Gott. In den Genuss eines Kindes bin ich nie gekommen. Von daher, ob das jetzt Genuss ist oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Es gibt auch mittlerweile im Haustierbereich.
Ach so, ja, das auch, ja.
Lösungen oder Angebote für
Anschnallen.
Körbe, Boxen etc. mit Isofix-Halterung. Da sind auch mittlerweile auch ein paar Anbieter im Markt draußen. Also muss nicht unbedingt Kind sein.
Das ist okay, ja, stimmt. Bloß wenn ich jetzt einen Hund hätte, angenommen, dann würde ich den auch irgendwo im Kofferraum unterbringen, natürlich regelkonform und mit Sicherung und so weiter. Da würde ich den jetzt nicht.
Ja, okay, Sicherung muss ja sowieso sein.
Ja, ja.
Also das ja, aber ich würde auch eher zum Kofferraum tendieren als auf die Rückbank.
Ja.
Beziehungsweise, was heißt tendieren? Wir machen es so. Also bei uns haben wir die Hundebox hinten drin. Da muss man halt nur drauf achten, wie gesagt, gerade mit Auffahrunfällen etc., dass man an die Box auch noch anders rauskommt, rankommt als nur über die Heckklappe. Aber da gibt es ja auch genug Möglichkeiten und Anbieter. Ja, da hat man ja auch sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Von daher ist das eigentlich jetzt nicht ein grundlegendes Problem. Ja. Da muss man halt nur drauf achten bei der Anschaffung etc., ja. Dann so hast du ja auch die Möglichkeiten, es muss ja nicht unbedingt eine Hundebox sein, du kannst ja auch mit Gittern arbeiten, beziehungsweise mit den Lösungen, dass du ja wie bei diese Gitter oder Türen halt am Fahrzeug schon anbringen, also nicht speziell eine Box, sondern halt den kompletten Koffer oder Laderaum hinten nutzt und dann da halt, aber wie gesagt, da gibt es ja zig Angebote und Lösungen.
Ja. Und von Standard bis Luxusprodukte, ich habe da schon Dinge gesehen.
Maßeinbau.
Ei.
Da kannst du sehr viel machen, ja. Und nicht nur unbedingt jetzt, was Lade- oder Kofferraum betrifft, sondern ja auch komplett mit Rückbank raus, beziehungsweise wenn du entsprechend ein Van fährst oder halt, keine Ahnung, Transporter etc., ja, dass du da ja komplett den Innenraum auf Maße ausbauen kannst. Kann man machen, wäre jetzt nicht unbedingt so mein Traum, aber wenn man die Anforderungen hat, warum nicht, ja.
Ich habe letztens jemanden gesehen, der hat seine Hunde in einem Anhänger transportiert.
Oh, da bin ich gar kein Freund von.
Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist. Ich dachte, das ist nicht erlaubt.
Ja,
aber
doch,
man hat ja auch Pferde im Anhänger, ist ja auch erlaubt. Also ist ja
das ja, plus du kriegst ja auch da nochmal mit aktiver Kühlung etc. Du kannst da ja teilweise selbst im Hochsommer die in dem Hänger lassen. Die sind dann voll klimatisiert. Kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Aber da, wie gesagt, von so Hängerlösungen bin ich gar kein Freund. Aber das ist wieder.
Ist eine Geschmackssache,
genau.
Ja, klar. Hat natürlich sein Auto dann clean, keine Hundehaare drin etc. Das hat natürlich auch Vorteile letztendlich, wenn man jetzt so ein Hygienefetischist ist.
Ja, mein Gott, es gibt doch Leute, die transportieren einen Hund im Pickup auf der Ladefläche. Bin ich auch kein Freund von. Aber
ja, zumindest nicht, wenn sie offen ist.
Ja.
Ja. Hat eine Sturmfrisur, der Hund. ja, nein, also.
Nee, aber dafür, was du angesprochen hast, Ladegutsicherung. Wie gesagt, da fällt der Hund ja mit rein. beziehungsweise die Lösungen, die es dafür gibt. Also da kannst du auch, wie gesagt, mit der Ladefläche sehr viel machen, auch wenn die offen ist. Das heißt ja nicht, dass dann das Transportsystem offen ist. Aber wie gesagt, ich bin da halt von so Sachen kein Freund. Aber das Nein. ist dann wieder persönlich, auch da wieder die Anforderungen, die du hast, wenn du beruflich oder in der Landwirtschaft oder Rettungsdienst oder so unterwegs bist, das ist auch nochmal eine andere Anforderung, die du hast, ja. Auch je nachdem, was für ein Fahrzeugtyp du dann fährst, ja. Mhm. Aber ich bin ja hier ganz normal, was heißt normal, aber ich bin ja hier mit einem PKW, ja, und wie gesagt, das,
ja. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch den Kofferraum dafür verwenden.
Wobei aber dann halt, je nachdem, was du halt machst, und halt, ob da, wie gesagt, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Du musst ja auch nicht den kompletten Kofferraum, du kannst ja auch diese Halb- oder
Dreiviertel-Lösungen
machen. Du kannst ja auf Ebene gehen, wenn du zum Beispiel wie ein Hochdach hast oder so. Da, du hast ja so viele Möglichkeiten mit unten drunter, mit Stauraum über der Box. Wie gesagt, links, rechts, halb, dreiviertel, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die du machen kannst, ja. Und auch da wieder klein bis großer Geldbeutel, ja.
Ja, es ist alles skalierbar. Du kannst alles übertreiben. Ja,
aber sowas von.
Logisch.
Aber sowas von. Aber auch da wieder, es gibt einen sehr schönen Secondhand-Markt.
Ja, gibt es ja überall.
Ne? Gerade bei diesen Einbauboxen oder die auf Maß Boxen, die halt Standard, was heißt Maß, die, es gibt ja sehr beliebte Fahrzeugtypen generell Fahrzeuge, wo halt dann auch Hersteller sich ja spezialisiert haben, auf diese Größe halt Lösungen anzubieten. Mhm. Und da, mein Gott, da gibt es ja gebraucht so viel, selbst wenn du dann, wie gesagt, wenn du ein Fahrzeug wechselst oder so, und dann geht die Box vielleicht gebraucht nochmal irgendwo in den Markt rein, da gibt es ja so ein großes Angebot, wo du ja dann von vornherein auch weißt, okay, ich fahr den Typ, ja, der passt bei mir auf jeden Fall hinten,
klar,
passt genau rein. Mhm. Oder aber, meiner ist ein bisschen größer, die Box passt da auf jeden Fall rein oder so, ja. Und da kommst du dann auch wieder natürlich preislich attraktiver an so Sachen ran, ja.
Klar. So ist das. Muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein.
Gebraucht?
Nö. Ja.
Ach, gerade diese hochpreisigen Lösungen oder Einbaulösungen, die du hast, was soll denn da bitte kaputt gehen? Das ist natürlich die Frage, wie gepflegt sind die? Ja,
eben, ja.
Was hast du da auch für eine Größe oder auch an Gewicht oder Hunderasse halt, die da drin ist, ja. Aber, mein Gott, das siehst du ja spätestens dann, wenn du diese Flasche anguckst oder so, ja. Mhm. Aber von der Qualität her und gerade, wie gesagt, wie soll man das sagen, vernünftig klingt wieder blöd, ja, teuren ist auch doof, was teuer ist, muss nicht unbedingt gut sein, ja, aber
ja, ich weiß, was du meinst.
Die guten Angebote oder die begehrten Hersteller ja auch, oder die bekannten Hersteller, sagen wir mal, im Markt oder so, ja, die bauen ja keine schlechte Qualität, ja.
Genau. Gut, dann haben wir zum Schluss doch noch irgendwie unser Autothema eingebaut, kombiniert mit Hundethema.
Ja, ja. Und Displays hatten wir nochmal angesprochen.
Ja, dann sind wir zum Schluss quasi nochmal auf den Hund gekommen, ja.
Ja, genau, ja.
Und schon haben wir einen Sendungstitel generiert. Ja. So geht das.
Gibt es da nicht auch irgendwie mit Hund irgendwas? Nicht nasser Hund, strammer Hund. Nee, strammer Max ist das.
Ja. Strammer Max ist zum Essen.
Ja, genau. Ja,
Spiegelei und Schinken.
Aber gibt es da mit Hund nicht auch was?
Kalter Hund, kalte Schnauze. Kalt,
genau, ja, genau, das war's.
In manchen Regionen heißt es kalter Hund oder bei uns heißt es zum Beispiel kalte Schnauze.
Genau, das hatte ich eben noch
das so ist so ein, im Kopf. Ja. So ein Kuchen, in Anführungsstrichen, aus Butterkeksen zusammengesteckt und mit Kakaomasse zusammengegossen und in der Kakaomasse ist dann auch noch ein bisschen Rum drin. Also so ist das bei uns quasi. Das macht man normalerweise in einer Sandkuchenform. Also bei uns macht man das so. Und das lässt man dann durchziehen im Kühlschrank, dass es schön kalt ist und hat man so einen schnittfesten Kuchen. Ja. Ist jetzt nicht so meins. Ich kann den Rum auch ohne Kuchen trinken. Obwohl, Rittersport Rum, das habe ich gerne gegessen. Kennst du das noch? Oder gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung, aber das habe ich früher immer gerne gegessen.
Ich denke mal, das gibt es schon noch, ja.
Das war immer ganz,
aber auch schon lange nicht mehr.
Ja, war immer ganz lecker. Ja, gut, okay, jetzt gehen wir jetzt nicht noch in die kulinarische Ecke.
Nee?
Nee. Obwohl die neue Salted Caramel Sorte von Tim Melzer, von dem Tim Melzer Eis, die ist auch gut.
Es war mir so klar, dass das jetzt nochmal kommt. Ja. Dann sind wir auch schon wieder beim auch kulinarischen Podcast. Ne?
Ja, ich bin ja immer froh, dass ich mit Tasting Packages von Herrn Melzer versorgt werde bezüglich neuer Eissorten.
Von Herrn Melzer direkt?
Nein, von der Werbeagentur von Herrn Melzer. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Werbeagentur. Und von daher kann ich auch mal wohlwollend erwähnen, dass die Produkte wirklich gut schmecken.
Ach komm, der Herr Melzer kommt doch persönlich vorbeigefahren und bringt dir das immer.
Das wäre schön, ja. Nein, nein, ich glaube, dafür sind wir zu unbekannt, wir zwei. Ja, gut. In diesem Sinne.
Meinst du?
Machen wir das Ding für heute zu.
Okay.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Mach's gut. Jo, tschüss.
Tschüss.